Habt ihr das eben mitbekommen, wie die am Schluss bei dem Refrain mal eben das Transponieren um einen halben Ton super hingekriegt haben? Großartig, ein Applaus mal für das Lobpreisteam, das war richtig gut. Super. Ja, ich freue mich hier zu sein und bevor ich mit der Predigt starte, möchte ich gerne noch ein Gebet sprechen. Jesus, danke. Danke, dass du zu uns auf diese Erde gekommen bist. Danke, dass du heute noch lebst, weil du gesagt hast, du bist alle Tage bei uns. Und das gilt für heute und für jeden weiteren Tag. Und wir bitten dich, dass du jetzt durch deinen Geist zu uns redest, durch dein Wort und durch das, was wir hören. Danke dafür. Amen. Ja, ich habe mal die Predigt überschrieben mit Im Glauben wachsen. Und das ist ja ein weites Feld, im Glauben wachsen, das wollen wir eigentlich alle. Glauben und Vertrauen sind ja Synonyme im Neuen Testament. Und wie können wir im Glauben wachsen? Das geht auf mannigfaltige Art und Weise, ob wir miteinander Gemeinschaft haben, so wie jetzt Gottesdienst feiern, in seinem Wort lesen, von anderen hören und so weiter. Ein paar Aspekte möchte ich heute nennen, die mir wichtig geworden sind. Und mir ist klar, dass es viele weitere Faktoren gibt. Ich habe mal gehört, jemand hat mal gesagt, Theologie ist zu 80% Biografie. Das heißt, das, was wir über Gott wissen und gelernt haben und was uns wichtig ist, hat eben sehr viel auch mit unserem eigenen Leben zu tun und auf welche Weise wir Gott begegnet sind, ihn überhaupt kennengelernt haben, aber auch, wie viel wir selber mitbringen. Um das zu veranschaulichen, überlegt mal, was euer Lieblingsvers in der Bibel ist. Sicher sagt ihr, habt ihr da viele. Aber bei mir ist es zum Beispiel, freut euch in dem Herrn alle Wege. Ich sag's nochmal, freut euch. Weil Freude finde ich irgendwie super und das sagt aber auch schon was über mich aus und nicht nur darüber, dass dieser Vers einfach großartig ist. Und so ist die Verknüpfung zwischen dem, was uns am Glauben wichtig ist und auch unserer Persönlichkeit. Und ich möchte heute das mal verdeutlichen an zwei verschiedenen Personen, die wir aus dem Neuen Testament gut kennen, und zwar Paulus und Petrus. Wenn wir von im Glauben wachsen sprechen, dann setzt das natürlich voraus, dass wir überhaupt erst einmal zum Glauben gekommen sind und Jesus unser Herz geöffnet haben, ihn eingeladen haben in unserem Leben. Und bei Paulus ist das so, er glaubte schon an Gott, bevor er Jesus begegnete. Er war nämlich im Glauben an den Gott Israels erzogen worden. Er wurde sogar ausgebildet bei dem angesehenen Rabbi Gamaliel, wurde er praktisch Theologe. Er hat viel gelernt über die Bibel und über das, wie wir es heute nennen, Alte Testament. Er hat eigentlich genau genommen eine Bilderbuchkarriere hingelegt. In Apostelgeschichte 22, Vers 3, da wird uns das weitergegeben und da sagt er, ich bin Jude, geboren in Tarsus, einer Stadt in Zilizien. Erzogen wurde ich hier in Jerusalem. Als Schüler von Gamaliel habe ich gelernt, streng nach dem Gesetz unserer Vorfahren zu leben. Ebenso wie ihr wollte ich nichts anderes als Gottes Gebote zu erfüllen. Deshalb habe ich die neue Lehre der Christen auch bis auf den Tod bekämpft. Nach allem, was er über Gott gelernt hatte, war diese neue Sekte um Jesus einfach Blasphemie. Das, was Jesus da gesagt hat, das konnte nicht wahr sein. Und wenn es nicht wahr ist, dann war er einer, der ja, den Namen Gottes Unehre bereitet, also sogar lästert und eigentlich den Tod verdient hat. Das war seine Überzeugung bis zu diesem Ereignis vor Damaskus. Und ich vermute, ihr kennt alle diese Stelle, deswegen will ich auch nur die ersten fünf Stellen aus Apostelgeschichte 9 uns vorlesen. Da heißt es, Saulus verfolgte noch immer voller Hass alle, die an den Herrn glaubten und drohte ihnen an, sie hinrichten zu lassen. Er ging zum hohen Priester und ließ sich von ihm Empfehlungsschreiben für die jüdische Gemeinde in Damaskus mitgeben. Sie ermächtigten ihn, auch dort die Anhänger der neuen Lehre aufzuspüren und sie ganz gleich, ob Männer oder Frauen, als Gefangene nach Jerusalem zu bringen. Auf seiner Reise nach Damaskus, kurz vor der Stadt, umgab plötzlich Saulus ein blendendes Licht vom Himmel. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte Saulus. Ich bin Jesus, den du verfolgst, antwortete die Stimme. Das muss ziemlich heftig gewesen sein. Und wir lesen weiter und kriegen das erzählt, dass er blind war, dass er erstmal nach Damaskus geführt werden musste. Und blind zu sein, also nicht mehr sehen zu können, isoliert zu sein und dann mit seinen Gedanken allein zu sein. Und zwar mit all dem, was er gelernt hatte und plötzlich mit dieser Begegnung mit Jesus. Er wusste, dass er Jesus falsch eingeschätzt hatte und dass er Menschen umgebracht hatten, die den Sohn Gottes glaubten. Das muss ziemlich heftig gewesen sein. Ein riesiger Einschnitt in dem Glaubensleben dieses Paulus. Er wollte doch eigentlich Gott treu sein. Er wollte doch alles richtig machen. Und jetzt so etwas. Wie konnte ihm das nur passieren? Wie konnte er die Hinweise nicht entdecken? Wie konnte er, der so Gelehrte, so einen Riesenfehler machen? Ich möchte euch ein bisschen mit hineinnehmen in mein Leben. Ich bin aufgewachsen, auch in einer landeskirchlichen Gemeinschaft in Bokel, in der Nähe von Bremerhaven ist das. Mein Papa war Prediger in der landeskirchlichen Gemeinschaft und viel im Reisedienst tätig, war sogar ab und zu mal in Bielefeld, in Steinhagen, hat er auch öfters mal gepredigt. Und ich bin der Jüngste von 5 Geschwistern sind wir. Und habe das dann alles so mitbekommen mit Kinderstunde und Jungschar und Jugendstunde und so weiter. Und ich bin meinen Eltern sehr, sehr dankbar, dass ich im Glauben aufwachsen durfte und viele Sachen gleich als Kind schon mitbekommen habe. Und gleichzeitig habe ich dann irgendwann so mit 16, 17 angefangen, auch die Dinge nochmal zu hinterfragen und zu sagen, hey, ist alles das, was ich bis dahin so gehört hatte von meinem Vater und was ich auch eifrig weitererzählt habe, wirklich alles das, was ich auch glaube. Denn da waren so ein paar Sachen dabei, die ich nicht verstanden habe. Und mit einem Freund, den ich eigentlich in die Jugend eingeladen hatte, aus meiner Jahrgangsstufe, habe ich oft bis Mitternacht im Jugendraum gesessen und wir haben diskutiert über den Glauben und was das bedeutet. Und er hatte eine super Art, mit mir durch die Themen zu gehen. Und er hat das oft stehen lassen und hat gesagt, ja, das kann natürlich sein, dass das so ist, wie du das sagst, aber könnte das nicht auch sein, das? Und hat dann seine Interpretation zum Besten gegeben. Und dadurch musste ich mich nicht verteidigen und gleichzeitig konnte ich auch mal darüber nachdenken, ob die ganze Sache sich vielleicht etwas anders verhält. Und das war für mich eine sehr wertvolle Zeit. Ich weiß, dass ein so ein Satz, den ich irgendwann also nicht so richtig verstehen konnte von meinem Vater war, Heiliger Geist, Gefühle, da wird's gefährlich. Das war so gefühlt so das, was er in den Büchern, die er gelesen hatte, mitbekommen hat. Ihr kennt vielleicht die Berliner Erklärung, das ist ja schon über 120 Jahre her, wo diese schwierige Geschichte war mit Erweckung einerseits und Wirkung des Geistes und das ist so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen und so weiter. Da kam das eigentlich alles her und es war seelsorgerlich und gut gemeint. Aber mir hat es irgendwie gefühlt das Thema Heiligen Geist verschlossen, weil Heiliger Geist ist halt gefährlich und genau wie Gefühle. Und dann habe ich in den nächsten Jahren von einem Freund Bücher bekommen über den Heiligen Geist und über die Gaben des Geistes und habe die gelesen und dachte, so gefährlich klingt das gar nicht. Das klingt eigentlich sogar ganz gut. Und wenn das wirklich die Gaben Gottes sind, die er uns durch den Heiligen Geist schenken möchte, wäre das doch eigentlich eher, dass wir ihn betrüben, wenn wir diese Geschenke nicht annehmen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, dass ihr versucht habt, zum Geburtstag jemandem was zu schenken und ihr sagt, ach nein, das ist zu viel des Guten. Also wirklich, das musste doch nicht sein und das Geschenk abgelehnt wird. Fühlt man sich irgendwie komisch. Und Gott möchte uns auch reich beschenken durch seinen Geist. Und das habe ich da erst entdeckt und musste Stück für Stück erst mal verstehen, was das eigentlich bedeutet. Und erst als ich das so immer mehr verstanden und mich dem geöffnet habe, habe ich ihn dann auch selber erlebt, dass er wirklich, der Heilige Geist, uns für Gott begeistern möchte und uns diese Freude schenkt. Aber er ist ein Gentleman, der sich nicht aufdrängt, sondern der sich freut, wenn wir ihn einladen und Raum ihm in unserem Leben geben. Und so hat das etwas gedauert bei mir. Und ich glaube, so ähnlich, natürlich vielleicht noch viel radikaler war es auch bei Paulus. Und ich schätze an ihm und an seiner Persönlichkeit seine große Demut. Er hat ein unglaubliches Wissen gehabt, aber trotzdem hat er es geschafft, auf eine Art und Weise damit umzugehen, dass er den Menschen gedient hat. Saul, wie er vorher ist, oder Saulus, heißt ja wörtlich übersetzt der Große. Wir erinnern uns an König Saul, der war ziemlich groß. Und Saulus wurde dann zum Paulus. Und Paulus heißt der Kleine. Also er hat in seinem Namen schon etwas transportieren wollen, was ihm klar geworden ist aus dieser Begegnung mit Jesus. Und er schreibt in dem Brief an die Korinther, in 1. Korinther 8,1, Wissen bläht auf, aber die Liebe baut auf, so schreibt es Luther. In der Hoffnung für alle heißt es, aber die richtige Erkenntnis allein führt nur zu Hochmut. Und das ist das, was er erlebt hat und in seinem eigenen Leben. Er hat andere verurteilt. Liebe dagegen baut die Gemeinde auf. Mit Wissen kann ich auf andere herabschauen, die weniger wissen, und mich sogar über sie erheben. Liebe ist viel anstrengender. Liebe haut nicht mal eben einen Satz raus und lässt den anderen damit stehen. Liebe nimmt sich Zeit, hört zu, trägt die Last des anderen mit, zeigt Verständnis. Und Paulus versuchte den Menschen in den Gemeinden durch seine Briefe zu helfen, auf den richtigen Weg zu bleiben. Aber zugleich wusste er auch um seine eigene Fehlerhaftigkeit, nicht nur in Bezug auf seine Vergangenheit, sondern auch, dass er immer noch aus der Vergebung von Jesus leben durfte. Und so schreibt er in einem seiner letzten Briefe an Timotheus, in 1. Timotheus 1 nachzulesen, ich habe die Gläubigen verfolgt und ihnen geschadet, wo ich nur konnte. Doch Gott hatte Erbarmen mit mir, weil ich unwissend und im Unglauben handelte. Aber der Herr war freundlich und gnädig. Er hat mich erfüllt mit Glauben und mit der Liebe von Christus Jesus. Was ich sage, ist wahr und glaubwürdig. Christus Jesus kam in die Welt, um Sünder zu retten, und ich bin der Schlimmste von allen. Das war nicht nur rhetorisch gemeint. Das war, weil er sich selber gesehen hat in seiner Fehlerhaftigkeit und deswegen umso dankbarer war für die Gnade, für dieses Geschenk der Vergebung, dass Jesus ihm begegnet war und ihn liebte und angenommen hat. Bin ich mir bewusst, dass ich immer noch ein fehlerbehafteter Mensch bin, einer, der immer noch mit seinen Schwächen kämpft und dass nicht nur andere Fehler haben? Paulus war sich dessen bewusst und ich glaube, das können wir auf jeden Fall von ihm lernen. Und nun zu Simon Petrus. Was war Simon für ein Typ? Simon war voller Eifer, ungestüm, mutig und direkt. Er neigte dazu, den Mund zu öffnen, noch bevor er nachgedacht hatte, so nach dem Motto, woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage. Er wurde sogar schon benannt von anderen als der Apostel mit dem voreiligen Mundwerk. Jesus gab ihm einen anderen Namen. Lukas stellt ihn uns so vor, Simon, den er auch Petrus nannte, so schreibt es Lukas in Lukas 6, Vers 14. Und diese Wortwahl von Lukas ist von großer Bedeutung. Jesus gab ihm nicht einfach einen neuen Namen, um den alten zu ersetzen. Er nannte ihn auch Petrus. Dieser Jünger war manchmal als Simon bekannt, ein andermal als Petrus oder als Simon Petrus. Petrus war eine Art Spitzname. Es bedeutet Fels, von griechisch Petros, das ist das griechische Wort für Felsstück oder Stein, aramäisch Kephas. Jesus nannte ihn auch weiterhin Simon, immer dann, wenn Petrus etwas getan oder gesagt hatte, was Jesus korrigieren wollte. Der Spitzname Fels, Petrus, war bezeichnend und Jesus hatte einen besonderen Grund, ihn zu wählen. Von Natur aus war Simon ungestüm, unbeständig und unzuverlässig. Er neigte zu großen Versprechen, die er nicht erfüllen konnte. Er gehörte einfach zu den Menschen, die sich voll und ganz in etwas hereinstürzen, aber dann doch einen Rückzieher machen, wenn es zu schwierig wird. Normalerweise war er der Erste, der sich für etwas begeistern ließ und nur allzu oft auch der Erste, der wieder aufgab. Ich muss sagen, da fühle ich mich dem Petrus ein bisschen verbunden, etwas mehr, als mir manchmal lieb ist. Ich kann mich auch gut für neue Dinge begeistern und dann mittendrin auf einmal stellt man fest, wie schwierig und umfangreich das ist, was man da angefangen hat, und dann reicht manchmal die Kraft gar nicht bis zum Schluss. Jesus veränderte Simons Namen, um durch seinen Spitznamen ihn stets daran zu erinnern, wie er sein sollte, wozu er werden sollte. Denn Petrus war alles andere als ein Fels. Es gibt eine schöne Geschichte, die ich gefunden habe, die das ganz gut veranschaulichte. In Amerika ist ja Baseball ein großer Sport und ein Trainer hat einen jungen, talentierten Mann in seiner Mannschaft gehabt, der war erst so 18, 19 und er hat gemerkt, wie großartig der werfen kann und was für ein genialer Sportler ist. Nur dieser junge Mann war schüchtern. Und das passte so gar nicht zu dem Sport, wo man alles geben musste. Also hat der Trainer ihm einen Spitznamen gegeben und hat ihn Pitbull genannt. Ihr wisst, was ein Pitbull ist, ne? Diese aggressiven Hunde. Und hat ihn immer wieder darauf angesprochen und erstaunlicherweise hat das eine Veränderung in ihm bewirkt und er wurde immer selbstbewusster und mutiger und trat entsprechend auf. Und so ähnlich müssen wir uns das vorstellen, hat Jesus das mit Simon gemacht. Von da an war die Art, wie Jesus ihn nannte, immer eine versteckte Botschaft für Simon. Nannte er ihn Simon, dann sagte er ihm damit, oh, du verhältst dich gerade wieder so ein bisschen wie der alte Simon, der ein bisschen unstet und zu spontan ist und manchmal nicht weiß, was er tut und sagt. Eine Stelle, die das gut illustriert, ist in Markus 14, 37. Können wir das sehen? Ja. Das ist die Stelle, wo Jesus im Garten Gethsemane ist. Und dann heißt es da, dann kam er zu den drei Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Er weckte Petrus und sagt, Simon, rief er, du schläfst. Konntest du denn nicht noch eine einzige Stunde mit mir wachen? Also, Markus hat es direkt so aufgeschrieben. Er schreibt von Petrus, aber Jesus sagt Simon, weil er eingeschlafen war. Wollte er ihn für eine richtige Handlungsweise loben, dann nannte er ihn Petrus. Jetzt mal so eine Frage an dich. Welchen zweiten Namen würde Gott dir eventuell geben? Etwas, was er in dir sieht oder möchte, dass es mehr ans Tageslicht kommt, wozu er dich ruft. All das führte bei Petrus dazu bei, dass er immer mehr der wurde, den Jesus in ihn sah. Gott nahm sich einem gewöhnlichen Mann mit einer unbeständigen, impulsiven und widerspenstigen Persönlichkeit und formte einen felsähnlichen Anführer, der zum größten Prediger unter den Aposteln und zur dominantesten Figur in den ersten 12 Kapitel der Apostelgeschichte in der Gemeinde wurde. Aber wie konkret arbeitete Jesus an Simons Persönlichkeit? Zunächst ließ er Simon Lebenserfahrungen machen, die ihm einen Spiegel vorhielten. Erfahrung kann ein strenger Lehrmeister sein. Im Fall von Petrus war das Auf und Ab seiner Erfahrung oft dramatisch und oft auch unangenehm, wie ein Zickzackkurs. Jesus führte ihn durch 3 Prüfungsjahre hindurch in schwierigen Lebenserfahrungen. Da ist das Christusbekenntnis, wo Jesus seine Jünger fragt, für wen halten mich die Leute? Und sie geben verschiedene Antworten. Und dann fragt er, und, was sagt ihr? Und Petrus stürmt voran und sagt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Großartig, gut gemacht, Petrus. Und dann ein paar Verse später, nachdem Jesus angekündigt hatte, dass er leiden und sterben würde, nimmt ihn Simon zur Seite und sagt: Herr, jetzt übertreibst du. Das geschehe dir doch bloß nicht. So ist es passiert und Jesus spricht ihn dann an und sagt zu ihm: Geh weg von mir, Satan. Du willst nicht mich in die Falle locken. Du siehst die Dinge nur mit den Augen der Menschen und nicht, wie Gott sie sieht. Durch diese schmerzhafte Zurechtweisung Jesu lernte Petrus jetzt auch, dass er für den Teufel angreifbar war. Der Teufel konnte seinen Mund ebenso gebrauchen wie zuvor der Geist Gottes. Sollte Petrus menschliche Absichten verfolgen, so könnte er zu einem Werkzeug des Feindes werden. Und das erleben wir auch, als Jesus festgenommen wurde im Garten und ja, er dann vorher gesagt hat: Ich werde dich garantiert nicht verleugnen. Und dann ist er doch derjenige, der ihn tatsächlich verleugnet. Auf diese Weise lernte Petrus, wie viel Schräges noch in ihm war und wie wachsam und vorsichtig er sein musste gegenüber dem, was in ihm war. Aber er lernte auch, dass der Herr ihn in jedem Fall gebrauchen wollte und ihn stützen und unterstützen würde, auch wenn er Schwachpunkte hat. All das wurde ihm durch Erfahrung beigebracht. Und durch diese Erfahrung formte Jesus seinen Charakter. Welche Eigenschaften wollte Jesus das sich im Leben des Petrus zeigen? Ich möchte einfach mal 4 exemplarisch nennen. Zum einen ist da Unterordnung. Als sie gefragt werden, ob sie denn auch die Tempelsteuer entrichten, da sagt Jesus nicht: Ey, was soll ich hier die Steuer für den Tempel bezahlen? Ich bin der Sohn Gottes, was soll das? Sondern er schickt Petrus los, einen Fisch zu fangen, und im Maul des Fisches ist so viel Geld, dass sie die Tempelsteuer bezahlen können. Und er macht es. Er lernt Selbstbeherrschung. Als Petrus ihn verteidigen will bei der Festnahme im Garten Gethsemane, zieht Petrus das Schwert und haut einem das Ohr ab. Das war sozusagen das Maximale an menschlicher Begeisterung, die Petrus aufbringen konnte, um sich voll für seinen Herrn einzusetzen. Und ich kann nur ahnen, wie verwirrt er gewesen sein muss, als Jesus sagt: Steck das weg, und das von Petrus abgehauene Ohr wieder heilt. Das war das Maximum dessen, was Petrus sich vorstellen konnte, für den Herrn zu tun. Er kämpft für ihn und es war falsch. Oh. Selbstbeherrschung, Disziplin, Mäßigung, Zurückhaltung lernen wir nicht automatisch. Wir müssen erstmal erkennen, wie stark wir da drinne sind. Demut. Wenn wir viel können oder wissen, werden wir oft durch die Sünde des Stolzes versucht. Besonders Menschen in Leitungspositionen, die viel können oder viel sagen, sind davon betroffen. Wenn dann Menschen ihrer Leitung folgen und sie beständig loben, zu ihnen aufschauen und sie bewundern, beflügelt das nur allzu leicht ihren Stolz. Also als Pastor hat man da ein großes Fettnäpfchen, in das man ganz leicht treten kann. Aber auch andere Führungspositionen sind in der Gefahr. Petrus war der festen Überzeugung: Wenn sich alle an dir ärgern, ich werde mich niemals ärgern. Und weiter sagte er: Herr, mit dir bin ich bereit, auch ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Und das Letzte, aber nicht das Unwichtigste, sondern das Wichtigste: Liebe sollte er lernen. Jesus war bereit, seinen Jüngern die Füße zu waschen und nicht den Kopf. Er hat einen Dienst angenommen, den eigentlich nur ein Sklave oder Diener machen würde, um den Jüngern zu zeigen, dass er das ernst meint und nicht nur Worte sagt, wenn er von Liebe spricht. ein wahrer Jünger Jesu dient, anstatt sich dienen zu lassen. Und mit diesem Gedanken möchte ich die Predigt abschließen und am Schluss einfach jedem von euch diese drei Fragen mitgeben, um darüber selber nochmal zu reflektieren. Und wir werden gleich das Lobpreisteam hören, die mit uns ein Lied noch nach der Predigt singen werden. Und sie werden erst einmal instrumental anfangen, damit wir diese Fragen für uns nochmal durchgehen können und was das für uns bedeutet. Und die erste Frage ist, welchen zweiten Namen würde Jesus dir geben? Welche Erfahrungen haben deinen Charakter positiv verändert? Und in welchem Bereich möchte Jesus noch an dir arbeiten? Und wisst ihr, wenn Jesus an uns arbeiten will, ist das ein Privileg, dass er das tut. Weil er ist so geduldig und so liebevoll und trotzdem ist das so nötig, dass wir uns an bestimmten Stellen verändern. Und das weiß er, weil er möchte, dass wir einander nicht verletzen und auch uns selber nicht, sondern dass wir immer mehr ihm ähnlicher werden und er durch uns wirken kann. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Jesus, danke. Danke, dass du nicht aufhörst, auch in uns zu investieren, so wie du es bei Petrus getan hast. Danke für deine Liebe und Treue. Danke, dass du jeden von uns so einzigartig gemacht hast. Und ja, dass du dir die Zeit und die Mühe machst, uns immer mehr in das hineinzuführen, was du in uns siehst und in uns angelegt hast. Damit wir zu einem Menschen nach deinem Herzen werden und Salz und Licht in dieser Welt sein können. Amen.